guten Tag und hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein und finden und euch sprechen zu können. Ich fand viele der bisherigen Vorträge wirklich sehr gut und ich kann insbesondere an den Vortrag von Christoph Huber gut anknüpfen mit meinem Vortrag, der da heißt Folgegenerationen inkludieren. Auf der Frühjahrstagung dieses Arbeitskreises im Mai 2019 in der Gedenkstätte Hadamar stellt Regine Gabriel, die mittlerweile ehemalige pädagogische Leitung der Gedenkstätte Hadamar, in ihrem Vortrag das pädagogische Konzept vor. Ich frage im Anschluss, ob es Überlegungen gibt, Angehörige von NS-Euthanasie-Opfern einzubeziehen, insbesondere als Geist. Von der Arbeit mit Angehörigen war nämlich im pädagogischen Konzept keine Rede. Gabriel führt in ihrer Antwort als allererstes aus, dass wir in Deutschland ein Überwältigungsverbot haben. Danke für die Aufklärung, denke ich im Stillen und lächle sanft in mich hinein. Ich habe lediglich 15 Jahre pädagogisch gearbeitet und bin mit dem Beutelsbacher Konsens recht gut vertraut. Für die, die das nicht kennen, beim Überwältigungsverbot geht es im Kern darum, seine Zielgruppen nicht zu indoktrinieren, sondern sie in die Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung bilden zu können und zu mündigen BürgerInnen heranzureißen. Gabriel fährt fort, dass ihrer Erfahrung nach bei Angehörigen oft deren eigene Betroffenheit im Vordergrund stünde und diese Probleme hätten, Distanz herzustellen. Es solle auch möglich sein, Zitat, laut lachend durch den Gang zu laufen, Zitat Ende, und man solle, Zitat, keine Beklemmung in der Gaskammer, Zitat Ende, haben. Aha, denke ich bei mir. Die Reaktion von Gabriel ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Ich stelle im Folgenden Überlegungen zur Neutralität und Emotionalität, dem Verhältnis von Betroffenen und ExpertInnen, Pädagogik im Feld der NS-Euthanasie, heterogenem Lehrpersonal und heterogenen Lerngruppen und tatsächlicher Inklusion an. Erstens, Neutralität und Emotionalität. Behinderte Menschen und Angehörige von NS-Euthanasie-Opfern waren von Anbeginn nicht Teil bei der Errichtung der NS-Euthanasie-Gedenkstätten in Deutschland. Im Gegenteil, Menschen mit Lernschwierigkeiten und psychischen Problemen wurden lange Zeit sogar offensiv als Besuchende ferngehalten, mit dem Argument, das Thema sei emotional und kognitiv zu überfordern für sie. Die GründerInnen rekrutierten sich hingegen ganz überwiegend aus denselben Berufsgruppen, die im Nationalsozialismus an den Morden beteiligt war. Ein Vorgang, der für andere NS-Gedenkstätten unüblich ist. Die fortgesetzte Stigmatisierung und Ausgrenzung basiert auf dem Selbstbild von Menschen mit Nazi-Hintergrund, neutral zu sein. Es handelt sich hierbei um eine Selbsttäuschung und grandiose Fiktion. Menschen mit Nazi-Hintergrund sind alles andere als neutral. Wie sollten sie auch? Sie stehen nicht außerhalb dieser Gesellschaft und ihrer Herrschaftsverhältnisse und sind in spezifischer Weise sowohl mit dem Nationalsozialismus als auch mit Ableismus affektiv verstrickt und persönlich involviert. Es gibt weder Neutralität noch Objektivität für niemanden. Ich habe gerade von Ableismus gesprochen. Aus dem Englischen Ableism kommend meint er die Einteilung von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten in entweder behindert und krank oder normal und gesund. Ability bedeutet Fähigkeit und Ableism die einseitige Fokussierung auf körperliche und geistige Fähigkeiten einer Person und ihre essentialisierende Be- und Verurteilung je nach Ausprägung ihrer Fähigkeiten, führt Rebecca Maskos aus. Dabei bezeichnet Behindertenfeindlichkeit bloß eine Facette dieses Denkens, das keineswegs immer als Feindlichkeit daherkommt. Mit dem Fokus auf Fähigkeiten wird der Blick weg von den Behinderten auf Nichtbehinderung einerseits und Kategorisierungsprozesse andererseits gelegt. Deswegen verwende ich diesen Begriff. Zurück zu Gabriel. Gefragt werden kann auch, ob es denn sinnvoll und wünschenswert ist, neutral zu sein und Distanz herzustellen, ungeachtet dessen, dass es nicht geht. Der Gaskammer neutral zu begegnen, was für eine absurde Idee. Es ist gut und richtig, Diskriminierung im Allgemeinen und der NS-Euthanasie im Besonderen auch auf einer emotionalen Ebene zu begegnen. Würde Gabriel die aktuellen pädagogischen Debatten um ganzheitliches Lernen kennen, wüsste sie das. Emotionales Lernen mit Überwältigungspädagogik und Indoktrination gleichzusetzen, ist ebenso unredlich wie die implizite Unterstellung, es ginge darum, Familienangehörige nur aufgrund dieses Umstands und nicht auch aufgrund der für Geiz notwendigen Professionalität zu beschäftigen. Zweitens, Betroffene versus Expertinnen. Gabriels Antwort verweist auf noch einen weiteren Aspekt. Mann bzw. in diesem Fall ich werde als Betroffener wahrgenommen und auf diesen Platz verwiesen. Dies geht stets mit einer Aberkennung eines ExpertInnenstatus einher. Die Rollen sind hierbei klar verteilt. Als Betroffene oder Betroffener soll man, wenn man überhaupt eingeladen wird, ganz authentisch persönliche Leidensgeschichten aus einer längst vergangenen Zeit erzählen und das in einer ganz bestimmten Form, nämlich individualisiert und emotionalisiert, sowie als Opfer mit großem Versöhnungs- und Vergebungsgedöns, gegebenenfalls mahnenden Gesten. Aber bloß keine Analyse, wie es zur NS-Euthanasie kam, noch weniger Kontinuitäten als heute oder Staats- und Gesellschaftskritik oder gar Rache und Forderungen. Und man soll all das kostenfrei machen. Also man wird auf den Platz des emotionalen, individuellen und nicht analytischen verwiesen und kann dementsprechend auch nur so wahrgenommen werden. Die ExpertInnen hingegen sind dann für die Analyse, Einordnung und Wissenschaft zuständig und werden bezahlt. Die Trennung in Betroffene einerseits und ExpertInnen andererseits ist unsinnig. Man kann selbstverständlich zugleich Betroffene und Expertin sein. Drittens, Pädagogik im Feld der NS-Euthanasie. Behinderte Menschen und Angehörige von NS-Euthanasieopfern können sowohl Zielgruppe pädagogischer Angebote sein, als auch selbst PädagogInnen bzw. Guides. Die Gedenkstätte Hadamar war die erste, die explizit Menschen mit Lernschwierigkeiten adressiert und Materialien in leichter Sprache entwickelt hat. Das Konzept wurde gemeinsam mit der Selbstorganisation Mensch zuerst, Netzwerk People First Deutschland entwickelt. Die damals verantwortliche pädagogische Leiterin Uta George beschreibt rückblickend, dass insbesondere sie als Team der Gedenkstätte viel durch diese Kooperation gelernt haben. Sie führt zudem aus, dass die Gedenkstätte an vielen Stellen barriereärmer wurde. Und George berichtet, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Emotionen gut regulieren können, vermutlich besser als viele nicht behinderte Menschen. Sie wussten sehr genau, wann ihnen etwas zu nahe ging und kommunizierten dies aktiv. Diese Pionierarbeit wurde von mehreren NS-Euthanasie-Gedenkstätten aufgegriffen. Menschen mit Lernschwierigkeiten werden als BesucherInnen angesprochen. Es gibt Seminare und Studientage in leichter Sprache. In Brandenburg und Lüneburg gibt es in den Ausstellungen zudem eine Reduzierung kognitiver, sprachlicher und sensorischer Barrieren. Brandenburg hat zudem ein inklusives Online-Angebot. Die Seite geschichte-inklusiv-sbg.de informiert in leichter Sprache zur NS-Euthanasie und orientiert sich an den Standards für barrierearme Webseiten. In Brandenburg können sich zudem Menschen mit Lernschwierigkeiten seit 2016 als Guides ausbilden lassen und dann sowohl mit behinderten als auch nicht behinderten Gruppen AdressatInnen bezogen arbeiten. Dieses Konzept hat, wie wir gestern gehört haben, Schule gemacht und es gibt ähnliche Projekte beispielsweise in Grafeneck und am Berliner Gedenkort T4. In Grafeneck, auch dies haben wir gestern gehört, machen mittlerweile sogar alle Mitarbeitenden der Einrichtung die Führung mit. Es gibt mittlerweile einiges an Berichten, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten neue Impulse und Perspektiven in die Gedenkstättenarbeit eingebracht haben. Nichtbehinderte Teilnehmende haben beispielsweise die Busgarage in Hadamar, in der die sogenannten grauen Busse ankamen, immer nur von außen fotografiert. Menschen mit Lernschwierigkeiten waren die ersten, die diese von innen fotografierten. Ich kann an dieser Stelle teilen, dass auch ich die Busgarage wie auch den genannten Komplex in Hadamar immer durch die Augen meiner dort ermordeten Urgroßmutter Emilie Rau durchlaufen habe, immer mit den Fragen, was sie gesehen und wie sie sich wohl gefühlt haben mag. Menschen mit Lernschwierigkeiten war auch eine Sequenz zu aktuellen Diskriminierungswiderfahrnissen wichtig und sie erhoben Forderungen nach Empowerment und Inklusion. Brandenburger Guides mit Lernschwierigkeiten haben ganz generell die Kontinuitäten des Ableismus viel deutlicher hervorgehoben als nicht behinderte Guides zuvor. Sie haben ein für sie wichtiges Zitat der Aktion T4-Überlebenden Elvira Mantei, bekannt als die Henkelsche, in die Führung mit aufgenommen und haben 13 Lügen in einem beispielhaften Trostbrief gelb markiert, der mittlerweile elementarer Bestandteil jeder Führung ist und oft großen Eindruck bei Teilnehmenden hinterlässt. Mit einer weiteren, neu eingeführten Methode arbeiten sie die Semantiken des Ableismus anhand von gegensätzlichen Begriffspaaren wie sinnvoll, sinnlos, höherwertig, minderwertig, nützlich, unnütz etc. heraus, um zu verdeutlichen, dass hier bereits Ausgrenzung beginnt. Mitarbeitende der Gedenkstätte Brandenburg sagen, dass sie durch die Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten viel gelernt haben und sensibler geworden sind. Die ehemalige Brandenburger Gedenkstättenmitarbeiterin Clara Mansfeld führt aus, dass sich Teilnehmende ohne Lernschwierigkeiten häufig stärker auf eine Arbeit mit historischen Quellen einlassen, nachdem sie eine Führung durch Guides mit Lernschwierigkeiten hatten. So sei ihr Verständnis der Dokumente oft vielschichtiger und ihnen gelinge eine Differenzierung zwischen der stigmatisierenden Tätersprache in den Quellen und den dahinter durchscheinenden Biografien der Opfer. Mir scheinen noch drei weitere Aspekte von besonderer Relevanz zu sein. Zum einen kommt es mit dem größeren Fokus auf Ableismus heutzutage und Menschen mit Lernschwierigkeiten als Guides zunehmend vor, dass auch manche Teilnehmende der Führungen von eigenen Diskriminierungswiderfahrnissen erzählen. Ein in meinen Augen aus pädagogischer Sicht großer Erfolg. Zum Zweiten gestalten Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv und selbstbestimmt deutsche Erinnerungs- und Gedenkpolitik mit, erleben dabei Formen des Empowerments und verlassen partiell die ableistischen Sonderwelten. So führt Mansfeld aus, Zitat, die Guides haben neue Qualifikationen erworben, ihr Arbeitsplatz ist nicht mehr ausschließlich die Werkstatt für behinderte Menschen und viele berichten, dass sich durch die neue Arbeit auch ihr Selbstverständnis verändert habe. Zitat Ende. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir auch gestern gehört haben. Zum Dritten hatten bereits in Hadamar behinderte Teilnehmende bei Führungen eine Gedenkzeremonie etabliert und zeigten, wie die Orga ausführt, Zitat, echte Trauer um die Opfer. Zitat Ende. Etwas, das die Orga bis dato nur von Angehörigen kannte. Sie zeigten eine, Zitat, andere Nähe und nicht dieses trennende Gefühl, Zitat Ende, das viele nichtbehinderte Menschen an den Tag legen. Man muss sich diese Ausführung noch einmal langsam vor dem inneren Auge vorstellen. Es gibt in Deutschland Formen des NS-Gedenkens, bei denen es keine geheuchelte Trauer und gestellte Betroffenheit gibt, sondern wirkliche Empathie und echte Trauer um die Ermordeten. Das scheint mir eine Seltenheit und etwas ganz Besonderes zu sein. Mich berührt diese Aussage. Wermutstropfen. Die Brandenburger Guides bekommen für ihre Tätigkeit den gleichen Lohn, den sie in der Werkstatt erhalten, wenn man die Aushebelung sämtlicher ArbeitnehmerInnenrechte inklusive des Mindestlohns überhaupt als Lohn bezeichnen kann. Das ist ungerecht und ableistisch. Viertens. Heterogenes Lehrpersonal und heterogene Lerngruppen. Ich arbeite mich an Regine Gabriels Aussagen ab und komme in die unangenehme Situation, in gewisser Hinsicht zu beweisen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten einen Mehrwert schaffen. Darum geht es in meinen Ausführungen aber nicht. Es geht um die Anerkennung heterogenen Lehrpersonals und heterogener Lerngruppen und um unterschiedliche Positionierungen und Erfahrungen, von denen alle Menschen etwas haben, wenn sie produktiv nutzbar gemacht werden. Ich halte es für wichtig, dass Familienangehörige und behinderte Menschen im Rahmen einer NS-Euthanasie-Erinnerungs- und Gedenkarbeit als ExpertInnen anerkannt, eingestellt und bezahlt werden. Für Angehörige von NS-Euthanasie-Opfern gibt es hierauf bezogen nichts, das mir bekannt ist. Ich kann mich von daher auf keine Berichte oder Forschung beziehen, gehe aber davon aus, wie ich in meinen Ausführungen zu behinderten Menschen als Zielgruppe wie Guides verdeutlicht habe, dass auch Folgegenerationen als ZweizeugInnen einen spezifischen Blick und persönliche Erfahrungen mitbringen, die in der Auseinandersetzung mit den Themen NS-Euthanasie und Zwangssterilisation bereichern sein können. Und um es noch einmal zu sagen, weil das immer wieder als Abwehrreflex bemüht wird, es geht nicht um Angehörige per se. Natürlich müssen diese ihre eigene Familiengeschichte wie auch die gesellschaftlichen Verhältnisse reflektiert haben und sie müssen für die jeweilige Tätigkeit geeignet sein. Damit Folgegenerationen derartige Tätigkeiten gut ausführen können, benötigen sie spezifische Angebote der Beratung, des Empowerments, unter anderem gegen eugenische Ideologie und psychosoziale Unterstützung. Ebenso braucht es einfache Recherchemöglichkeiten in Opferdatenbanken und Unterstützung bei der Interpretation. Nicht zuletzt braucht es umfangreiche Förderung und Unterstützung für Organisierung. Dass es das alles heutzutage nicht gibt, ist ein fortwährender Skandal. Das ist im Übrigen auch einer der vielen Gründe, warum ich überhaupt kein Fan des Bundestagsbeschlusses bin. Um die Folgegenerationen und was diese benötigen, geht es in diesem mit keiner Silbe. Fünftens, tatsächliche Inklusion. Der Fokus auf Pädagogik ist in meinen bisherigen Ausführungen lediglich dem Eingangsbeispiel geschuldet. Es gibt drei Gruppen, die man als betroffen im Feld der NS-Euthanasie bezeichnen kann, wenn man diesen Begriff verwenden möchte. Zum einen sind dies die Überlebenden der NS-Euthanasie selbst, ebenso wie die Zwangssterilisierten. Zum zweiten sind dies die Familienangehörigen, die Folgegenerationen. Und zum dritten sind dies behinderte Menschen im Hier und Jetzt. Allen diesen drei Gruppen ist ein Übermaß an ableistischer Aggression zuteil geworden, allem voran die bis heute anhaltende Ausgrenzung und Ignoranz. Es steht aus, alle drei genannten Gruppen mitzudenken, auf Augenhöhe einzubinden und mit gesellschaftlicher Macht auszustatten. Es ist für mich eine absurde und schwer erträgliche Situation, dass dies bis heute nicht geschieht. In aller Regel auch in den Kontexten nicht, die zum Thema NS-Euthanasie arbeiten. Bei den Überlebenden ist das eben skizzierte Programm Mitdenken, Einbinden, mit Macht ausstatten mittlerweile natürlich schwierig, da kaum noch welche leben. Aber bei den Folgegenerationen und behinderten Menschen heutzutage kann ich ihre Nichtbeachtung nur als Fortsetzung von Ableismus sehen. Ich habe hierauf bezogen auch Kritik an einem bestimmten Inklusionsverständnis. Debatten um Inklusion werden häufig auf behinderte Menschen reduziert. Dabei meint Inklusion alle Menschen, die von Exklusion und Marginalisierung betroffen sind, ob sie nun lesbisch leben, arm sind oder aus einer Synthese-Familie kommen. Die Verengung von Inklusion auf die Gruppe behinderter Menschen produziert paradoxerweise ganz eigene Formen der Exklusion. Zusammenfassend noch einmal meine zentralen Punkte. Niemand ist neutral oder objektiv. Es ist ein fragwürdiges Unterfangen, sich dem NS neutral und objektiv nähern zu wollen. Zum Lernen gehört immer auch eine emotionale Ebene. Die Kategorisierung in entweder Betroffene oder ExpertInnen ist unredlich und unsinnig. Inklusion meint alle Menschen, die von Exklusion und Marginalisierung betroffen sind. NS-Euthanasie-Folgegenerationen bringen eigene, wichtige Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen ein, ebenso behinderte Menschen. Sie können sowohl Zielgruppe pädagogischer Angebote sein, als auch selbst PädagogInnen bzw. Guides. NS-Euthanasie-Angehörige sollten von Gedenkstätten und Orten, der Politik, der Wissenschaft und allen Feldern, in denen es um NS-Geschichte und deren Kontinuitäten, Behinderung und Ableismus geht, auf Augenhöhe inkludiert werden. Nicht zuletzt dafür benötigt es Beratung, Empowerment, psychosoziale Unterstützung und einfache Recherchemöglichkeiten für Folgegenerationen, dazu Förderung und Unterstützung für Organisierung. Ich danke Ihnen und euch für die Aufmerksamkeit.